Herzlich willkommen bei Wolfsgeflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach.
Und ich bin Christoph Clemens.
Herzlich willkommen zurück in der Küche zum zweiten Mal. Also sowas kann man ja auch einfach mal ganz ehrlich erwähnen. Wir haben gestern schon mal so ein bisschen angetestet und im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich das ganz gut. Also mal so ein offizielles Gespräch einfach mal mit dir zu führen, weil ich jetzt so ein bisschen weiß, wie und wer etc. Und genau. Aber an alle da draußen, die vielleicht ihren eigenen Podcast starten möchten, das mit den Audios ist gar nicht so easy peasy, wie man denkt. Ja,
ja, vor allen Dingen, wenn man es ohne Vorwissen oder Vorerkenntnisse alleine macht. Ne? Ja.
Genau, wenn man sich da alles selbst anlernt. Aber jetzt sollte es alles gut sein und gut funktionieren. Genau.
Ja, dann legen wir los. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Wie geht's dir?
Ganz ehrlich, durchwachsen, würde ich sagen. Viel los und heute war so ein Tag, da fand ich Hund und Kind stressig. Okay. Also normalerweise finde ich super, ich gehe raus, ich komme an die frische Luft, ich gehe ja mit beiden viel spazieren. Also man muss dazu sagen, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 8,5 Monate alt und Nepa, eine Malinois-Hündin, die 1,5 jetzt geworden ist. Und genau, eigentlich habe ich quasi zwei Kinder jetzt gerade zu Hause, was sehr spannend ist, aber heute war es etwas stressig. Es hat sehr an meiner Aufmerksamkeit gezogen und davon habe ich ja auch nicht unendlich viel. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt so ganz in Ruhe unser Gespräch führen können, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen Me-Time gerade.
Ja, das ist doch schön. Dann kann ich ja konträr zu dem Ganzen vielleicht so ein bisschen meinen Nachmittag mit reinbringen. Ich habe nämlich den ganzen Nachmittag überwiegend auf der Couch gelegen, habe ein bisschen Netflix geguckt und die beiden Mädels links und rechts neben mir, also meine Malinois-Hündin und meine Kuhnhund-Hündin. Genau, und das war so unser Nachmittag heute. Ja, deswegen bin ich jetzt relativ tiefenentspannt und sitze dir hier gegenüber in deiner Küche. Und ja, wir sprechen tatsächlich jetzt unsere erste Folge ein.
Ja, muss ich gerade so ein bisschen lachen, weil du ja Couchwolf dich nennst und so ein bisschen klingt dein Nachmittag genau danach.
Ja, das war es auch tatsächlich. Ja.
Na schön.
Genau.
Ja, warum sitzen wir hier? Warum nehmen wir beide einen Podcast auf?
Gute Frage.
Gute Frage.
Weil wir noch nicht genug zu tun haben.
Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Also ich bin ja ganz neue Hundebesitzerin, mit Nepa Ersthundebesitzerin. Und wie das dann so ist, erst bereitet man sich gut vor und denkt, man kommt ganz gut klar, bis man dann nicht mehr klarkommt. Und dann kamst du ins Spiel, so haben wir uns ja letztendlich kennengelernt.
Ja.
Ich habe dich kontaktiert, weil ich Probleme, also unter anderem muss man dazu sagen, ja mit der Leinenführigkeit hatte. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Zeitpunkt, also es war nie so, dass Nepa perfekt an der Leine gelaufen ist, aber ich glaube, es war auch so ein bisschen Auftreten der Pubertät und plötzlich sind ja manche Sachen anders. Ja, eigentlich so wie beim Menschen auch. Da wird viel getestet etc. Und ich war gerade, also ich war hochschwanger und dann kam meine Tochter zur Welt. Und da wurde es dann relativ dringend, sich da mal drum zu kümmern und vielleicht keinen Hund zu Hause zu haben, der einen durch halb Leipzig schleift.
Ja.
Genau, und dann haben wir uns getroffen und ich war sehr beeindruckt von deiner Vita, ehrlich gesagt. Also die klang sehr up-to-date.
Dankeschön.
Und da kannst du ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, was du so für Hintergründe hast, welche Ausbildungen etc. Und ja. Genau, deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal weitermachen.
Okay.
Erzähl doch mal ein bisschen, wer ist Couchwolf?
Wer ist Couchwolf? Ja. also Couchwolf bin ich und der Name ist tatsächlich um 2009 rum entstanden. Ich habe vorher nämlich ganz anders mich genannt und zwar war mein erster Hundeschulname Harmonie auf 6 Pfoten.
Tatsächlich. Ach ja, witzig.
Ja, bin ich dann auch gefragt worden, wieso auf 6 Pfoten? Dann habe ich mir mal gesagt, naja, weil ich 2 Pfoten und der Hund 4 Pfoten sind 6 in Summe. Und ja, so habe ich die ersten Jahre verbracht. Und 2009 irgendwie dachte ich mir, jetzt ist es mal an der Zeit, was Neues, was Kürzeres vielleicht, was Prägnanteres, was Einprägsameres zu nehmen als Name. Und damals standen zwei Namen zur Debatte tatsächlich, einmal Couchwolf und Doctopia, hat mir auch noch ganz gut gefallen. Und ich habe das dann damals einfach mal so meinem Freundes- und Bekanntenkreis zur Auswahl gestellt. Und ja, letztlich ist die Wahl auf Couchwolf oder die mehrheitliche Wahl auf Couchwolf gefallen, was, glaube ich, auch ganz gut war im Nachhinein betrachtet.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man weiß bei dem Namen sofort, worum es geht. Bei Doctopia, sagtest du, hätte ich wahrscheinlich noch mal... Ah, wegen Doc. Jetzt, ich habe die ganze Zeit an Doktor gedacht. Nee. Also das, wo kommt der Name her? Ah, ja.
Zusammengesetzt aus Doc und Utopia.
Das ergibt sehr viel mehr Sinn. Okay, genau. Gut, alles klar.
Aber es ist spannend, dass du sagst, dass du unter Couchwolf sofort eine Vorstellung hast, weil die meisten fragen mich erstmal tatsächlich, warum Couchwolf? Was bedeutet das?
Ah ja, also weil das Wissen fehlt oder die Information, dass der Hund vom Wolf abstammt, oder weil diese Verbindung einfach nicht mit der Couch gemacht wird?
Na, ich glaube, ja, genau. Ich glaube, dass dieses Bild einfach nicht gemacht wird. Also die Idee dahinter war halt, dass der Hund halt, wie du schon sagtest, ja vom Wolf abstammt und die meisten Haushunde ja heute zu Recht auch auf der Couch liegen. Und ja, da fand ich das eigentlich sehr passend, das Ganze dann Couchwolf zu nennen.
Mhm.
Genau.
Wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist, würde ich jetzt mal sagen, in der Hundeszene?
In der Hundeszene, okay. Ja. Also gut, dass du das angefügt hast, weil sonst wäre das jetzt eine ganz große Geschichte geworden, wie ich zu dem geworden bin, der ich jetzt bin. Aber bezogen auf die Hundegeschichte tatsächlich, also der klassische Einstieg eines fast jeden Hundetrainers, ich bin mit Hunden groß geworden. Damit hat es angefangen tatsächlich. Also wo ich im Alter von 7 Jahren ist bei meinen Eltern und mir die erste Hündin damals eingezogen und die haben wir aus dem Tierheim geholt und das war echt so ein, also heute würde ich sagen, so ein Anfängerhund, so ein Selbstläufer, die war einfach nur da gab es keine Probleme mit, die hat sich problemlos eingefügt, also wirklich ein toller Hund, so ein Mix war das.
Also muss man da Glück haben, also ich war letztens nämlich mal im Tierheim. Und ja, es war natürlich laut. Die Hunde sind dort alle in Zwingern etc. Und da sind ja auch viele Problemhunde und so dabei.
Ja.
Aber da hätte ich jetzt Bedenken gehabt, wenn ich mir einfach einen mit nach Hause genommen hätte. Also ist das eher so ein Glücksgriff, dass man einen Hund abbekommt, der halt easy peasy ist? Oder?
Ich glaube, ja, also wenn man sich einen erwachsenen Hund holt, mit Sicherheit. Und gerade erwachsene Hunde, das zeigen ja nicht ihr wahres Gesicht, während sie noch in diesem Tierheimzwinger sitzen. Also meistens brauchen die so 2-3 Wochen in dem neuen Zuhause und dann kristallisiert sich so die wahre Persönlichkeit heraus, weil die einfach in dem Tierheim so unter Stress stehen, dass das wahre Wesen da gar nicht so zum Vorschein kommt. Da wird halt viel gebellt oder sich verkrochen, je nach Grundcharakter. Also wenn dann mal der Stress vom Tierheim abfällt, dann kommt so die wahre Persönlichkeit zum Vorschein in der Regel. Und die Trixie hieß sie, war damals halt ein Welpe. Also die Mutter hat im Tierheim halt diese Welpen bekommen. Und ich kann mich nicht mehr viel dran erinnern. Also das, was ich noch wirklich weiß, ist, wie sie dann im Auto bei mir auf dem Schoß lag. Also, und ja, wie gesagt, sie war, ich glaube, wir haben sie mit 8 Wochen oder so bekommen. Und das war von Anfang an unproblematisch mit der. Also ja, das ist ja halt auch ein Riesenunterschied, ob ich mir einen Welpen hole aus dem Tierheim und der halt noch nicht so diese Vorerfahrung oder diesen langen Aufenthalt im Tierheim hatte. Oder einen erwachsenen Hund, der jetzt schon vielleicht 2, 3 oder noch mehr Jahre im Tierheim sitzt. Das macht ja schon einen großen Unterschied.
Ja.
Ja, genau. Und die ist, glaube ich, so um die 11 Jahre alt geworden. Also hat so ziemlich, ich war 7, wo sie kam, habe ich das schon gesagt?
Weiß ich nicht, aber gut, dass du es nochmal erwähnst, weil ich wollte nochmal nachfragen.
Ja, genau, ja. Also wenn, dann haben wir es doppelt, aber dann vergisst man es weniger. genau, also hat ein Großteil mich bei meiner Kindheit begleitet und mit 11 Jahren ist sie dann, oder ums 11. Lebensjahr rum, meine ich, ist sie gestorben. 2 oder 3 Jahre später kam dann die nächste Hündin ins Haus. Das war ein Border Collie Mix damals. Und Mit der ist schon, war es schon nicht mehr ganz so rosig. Da ist einfach, die kam auch als Welpe zu uns und da ist einfach aufgrund von mangelndem Wissen im Umgang mit dieser Rasse einiges schiefgelaufen, sage ich es jetzt mal so. Und die hat sich dann tatsächlich auch zu einem etwas schwierigeren Hund entwickelt im Laufe ihres Lebens. Viel Unsicherheiten, viel ängstliche Geschichten und so und hat auch, wenn man sie falsch behandelt hat, neigte sie dann auch zum Schnappen. Das hat sie dann also auch schon, hat sie sich verteidigt. Ja. Genau, und ja, aber so richtig zu der ganzen Geschichte bin ich dann tatsächlich mit meiner ersten eigenen Hündin gekommen. Da war ich dann schon im Berufsleben und ausgezogen, also Mitte 20. Und habe über meine damalige Freundin, also ich komme ja ursprünglich aus NRW, habe da zu dem Zeitpunkt auch gelebt und meine damalige Freundin kam aus Gera. Und irgendwann waren wir mal so gelangweilt einen Nachmittag, dass wir gesagt haben, ach komm, wir machen mal was Gutes, wir gehen mal mit einem Tierheimhund spazieren. Sind dann ins Tierheim bei Gera gefahren und hatten die Angestellten halt gefragt, ob wir mit dem Hund spazieren gehen können. Und die sagten so, ja, könnt ihr machen, ist aber nur noch einer da.
Gut fürs Tierheim.
Ja, und ich sag, also einer da heißt, die anderen waren alle schon mit ihren Gassigängern unterwegs.
Ja.
Und diesejenige war halt die Sally. Und der Tierheim-Mitarbeiter oder die Tierheim-Mitarbeiterin, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, sagte halt dann noch so, naja, die ist aber nicht so ganz einfach.
Ja, das kann ja vieles bedeuten.
Ja, genau. Und ich dachte mir halt so in meinem jugendlichen Leichtsinn damals, naja, was willst du mir jetzt erzählen? Ich bin mit Hunden groß geworden, also her damit, was soll da jetzt schon kommen?
Ja. Ne?
Und ja, dann sind wir halt spazieren gegangen und die Sally war ein Mix aus vermutlich Schäferhund und Steph oder irgendwie was Pitbull, Staffordshire, so diese...
Also wenn ihr sehen wollt, wie Sally ausgesehen hat, dann geht einfach mal auf das Instagram-Profil von Couchwolf und da könnt ihr dann im letzten Post sehen, wie sie ausgesehen hat.
Genau, oder Facebook, da ja, gibt es ja stimmt. Auch genug Bilder. Ja, genau, sie hatte nämlich am 26. November ihren Todestag und ja, das ist so eine, sowas wie eine Kerze anzünden für mich, dass sie dann, dass ich die Hunde an den Tagen nochmal poste mit, ja, genau, zur Erinnerung. Ja, wir sind dann spazieren gegangen und irgendwann sah sie irgendwo was in der Ferne. Also wir sind an so einem Kanal spazieren gegangen und sie schüttelte sich einmal kurz und flupp war sie aus dem Halsband und unterwegs.
Oh, Wahnsinn, Schockmoment. Ja.
Und da dachte ich mir schon, ja, Mist. Was machst du jetzt, ne? Und ja, sie hat dann halt ihr Ding gemacht. Ich glaube, sie hat irgendwie was gebuddelt oder irgendwie so. Also nichts Dramatisches. Und wir sind dann zu ihr hingegangen und sie hat sich auch wieder einfangen lassen, in Anführungszeichen, hat sich anleihen lassen und sind dann wieder los. Aber das war so schon der erste Hinweis auf ihre Persönlichkeit. Also, dass sie da schon sagt, also wenn ich was will, dann mache ich das.
Mhm.
Ja, genau. Ja, dann hat es aber tatsächlich noch knappe zwei Jahre, bis wir sie zu uns holen konnten. Also wir mussten dann erst noch zusammenziehen und haben uns eine hundegerechte Wohnung gesucht und so weiter, wo auch die Haltung erlaubt war. Und ja, 2004 zog sie dann bei uns ein.
Und ihr wart in der Zeit, in den zwei Jahren, aber regelmäßig mit ihr Gassi?
Genau, ah, ja. Genau. Wir sind immer regelmäßig hingegangen und haben sie besucht und sind mit ihr spazieren gegangen. Und in den zwei Jahren gab es auch keine Vorfälle mehr. Also ich war schon guter Dinge, dass es ein einmaliges Erlebnis war. Das sollte sich dann aber sehr schnell als Trugschluss herausstellen, weil sie war nicht lange bei uns und es kam zum ersten Vorfall innerhalb einer Hundebegegnung, also dass ein anderer Mensch mit seinem Hund uns entgegenkam. Und sobald Sally einen anderen Hund gesehen hat, ist sie völlig eskaliert. Also wirklich vehement nach vorne gegangen, hochgradig aggressives Verhalten gezeigt. Und als ich sie davon abhalten wollte, in meinem leichtsinnigen Fachwissen um Hunde herum, hat sie mir halt ins Knie gebissen. Also hat sich umgedreht, kurzerhand hat mir ins Knie gebissen und hat sich dann wieder um den anderen Hund gekümmert. Also an der Leine.
Ja, oh Gott. Was denkt man sich in so einem Moment? Also nicht Mann, aber du in diesem Moment mit dem Wissen, das du damals hattest, hattest du dann Angst vor ihr danach zum Beispiel oder dass es gegen dich geht, dass sie dich vielleicht nicht mag? Das kann ja auch so eine Sache sein.
Angst hatte ich tatsächlich nicht. Also ich war im ersten Moment schon schockiert, ne? Und es tat auch richtig weh. Also muss man ganz ehrlich sagen. Also das Knie ist mir zum Zeitpunkt des Superessens tatsächlich weggeknickt. Sie hat keine Löcher gemacht. Also sie hat nicht durchgebissen, aber es waren schon ordentliche Hämatome zu sehen im Nachhinein. Und ja, wenn der eigene Hund einbeißt, dann macht das schon was. Also mit mir hat das was gemacht, ja. Das war kein schönes Gefühl. Und wie du fragtest, ob ich Angst hatte. Angst hatte ich nicht vor ihr, aber es war halt völliges Neuland für mich. Ne? Ja. Also einmal diese Aggression anderen Hunden gegenüber und dann auch noch mich dafür zu attackieren, nur weil ich ihr sagen wollte, lass das mal sein. Muss ja nicht sein. Das kann man ja auch anders regeln vielleicht.
Ja.
Ja, genau. Also es war schon, ja, ein einschneidendes Erlebnis. Also das ist eines der Erlebnisse, die ich sehr gut in Erinnerung behalten habe bis heute. Ja,
ja, das glaube ich. Ich muss da nur gerade dran denken, als ich die erste, also nach unserem Erstgespräch, die erste Leinführigkeitsstunde hatte, da war ich ja so ein bisschen ängstlich, Nepa auch nahe zu sein irgendwie und dass ich diejenige bin, die sie zur Ruhe bringen kann. Ja. Und hatte Angst vor dieser Körperlichkeit. Und da ging es ja tatsächlich nur darum, sie einfach mal nur, also die Hand aufzulegen quasi. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wenn sie sich plötzlich gegen mich richten würde, wüsste ich gar nicht, wie ich dann reagieren würde. Und wahrscheinlich wäre ich da ganz anders als du. Und wahrscheinlich hätte ich danach Angst, mich normal zu verhalten oder dass es halt einfach nochmal passiert, was wahrscheinlich ungünstig ist. Das hilft ja dann in diesem Moment wahrscheinlich nicht, die Angst davor, dass es nochmal passiert.
Aber auch erstmal völlig normal.
Ja.
Ne? Klar, sicher. Die Frage ist ja auch, ob es tatsächlich Angst ist oder ob es einfach die Unsicherheit ist. Was mache ich jetzt? Wie mache ich es richtig? Oder was soll ich überhaupt machen?
Das stimmt. Apropos, wie mache ich es richtig und so weiter. Ich glaube ja, dass Sally dann auch die Hündin war, die dich dazu gebracht hat, dich näher dann zu informieren und Hilfe zu holen.
Ja, genau. Ja. Also das wäre ja jetzt noch nicht mal so schlimm gewesen, in Anführungszeichen. Also diese reine Leinenaggression und das, die erste Maßnahme war damals natürlich dann erstmal an der Leinenführigkeit zu arbeiten und sie war ja auch noch relativ frisch bei mir oder bei uns und da gibt man dem Hund ja auch noch immer so ein bisschen Zeit, sage ich jetzt mal, anzukommen, heißt es ja so schön.
Ja.
Und kurze Zeit später gab es halt die Situation, dass wir wieder spazieren waren und uns wieder ein anderer Hund entgegenkam und ich dann schon, um diesem Konflikt oder diesem Problem ein wenig aus dem Weg zu gehen, in so einen kleinen Feldweg am Straßenrand reingegangen bin, halt um ein bisschen mehr Abstand in die Situation zu bringen. Der andere Hund war auch noch frei und ich kannte ihn nicht, also wusste ich jetzt auch nicht, ob der vielleicht zu uns kommt.
Ja.
Sally war ja zu dem Zeitpunkt, oder die war ja immer an der Leine bei mir. Und wir waren ungefähr, weiß ich nicht, 20, 25 Meter entfernt und als sie den Hund erblickte, machte sie wieder ihr bekanntes Schütteln und dann flog wirklich das Halsband durch die Gegend. Ich hatte nur noch Leine und Halsband in der Hand und ab dem Zeitpunkt sehe ich die ganze Situation nur noch in Zeitlupe vor mir, wie sie halt Gas gibt, in Richtung des Hundes läuft und als sie bei dem Hund ankommt, auch sofort zubeißt, ohne irgendwelche Kommunikation zu zeigen oder Drohgebärden oder so ein Geplänkel oder so. Also sie hat sofort herzhaft zugebissen und festgehalten.
War Wahnsinn.
Ja.
Einfach ein richtiger Schockmoment.
Ja, genau. Ja. Also deswegen auch diese Erinnerung ist wirklich, es läuft wie in Zeitlupe ab. Also ich weiß noch heute exakt, wie was stattgefunden hat. Ich weiß noch, wie der andere Hund ausgesehen hat, wie der Mensch ausgesehen hat. Das hat sich richtig eingebrannt, ja.
Ja.
Ja, ja, dann als dann der erste Schock überstanden war, bin ich dann natürlich hingelaufen und der andere Halter und ich, wir haben dann halt versucht zu trennen, was gar nicht möglich war, weil sie hat nicht losgelassen. Was jetzt im Nachhinein betrachtet schon auch ein Vorteil war, also sie hat zugebissen und festgehalten.
Ja.
Also sie hat nicht dann nachgebissen oder geschüttelt oder solche Geschichten, wo dann noch schlimmere Verletzungen entstehen können. Sondern wir hat wirklich einmal hinten in die Flanke gebissen und festgehalten und wir haben dann einfach nur die Hunde gehalten, dass nichts Schlimmeres passieren kann. Und irgendwann hat dann ihr Druck nachgelassen und wir konnten sie dann trennen. Und habe dann kurz mit dem Halter kommuniziert, dass er sich um seinen Hund kümmern soll und dass wir dann später sprechen darüber. Und habe sie dann nach Hause gebracht und die erste Reaktion war tatsächlich, dass ich sie an der Heizung angebunden habe. auch das weiß ich noch wie heute, und sie angeschrien habe und sie gefragt hat, ob sie noch ganz richtig tickt, ob sie will, dass man sie uns wegnimmt.
Ja.
Ob das ihr Bestreben ist mit solchen Aktionen.
Ja.
Also völlig konfus eigentlich, einem Hund so eine Frage zu stellen, aber ja.
Na, irgendwo, also tatsächlich muss da deine Energie auch irgendwo hin in dem Moment. Ja.
Ja, genau, so ist es damals abgelaufen. Und sie hat dann schon wieder total entspannt vor mir gestanden und mich fragend angeguckt, so nach dem Motto, war was? Also,
Gott.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und das war dann der Punkt, wo ich tatsächlich gesagt habe, jetzt brauchst du Hilfe. Also das kennst du nicht, das schaffst du nicht alleine. Habe ja auch vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit Hundetraining gehabt. Also das war ja auch nie die Idee, Hundetrainer zu werden vor Sally. Also das ist ja wirklich alles erst durch sie entstanden.
Du sagtest ja auch, du warst im Berufsleben, also bist ausgezogen, mitten im Berufsleben.
Genau.
Du warst, das habe ich ja auch deiner Website entnommen, Polizist.
Genau,
ja.
Richtig. Ja, genau. Und habe dann halt rumgesucht und wir hatten im Nachbarort einen Hundeverein, wo ich dann mal vorgesprochen habe mit ihr beim ersten Vorsitzenden, der sie dann sich mal angeschaut hat und mir dann relativ gute Hoffnung gemacht hat, dass man das relativ schnell in den Griff bekommt. Dann sind wir erstmal da in diesem Verein tätig gewesen, haben uns halt, haben die Stunden mitgemacht, die klassischen Geschichten wie Unterordnung, solche Sachen und Sitz, Platz, Fuß und solche Geschichten halt haben wir dann halt da mitgemacht in den Stunden. Und tatsächlich hat es sich dann auch, ihr Gepöbel und ihre Aggressionen anderen Hunden gegenüber hat sich auf dem Platz auch gebessert. Also heute weiß ich warum, damals war es ein Phänomen, also aufgrund der Gegebenheiten und weil sie natürlich auch die anderen Hunde kannte, irgendwann nach kurzer Zeit ist es da auch besser geworden. Also das, Aber draußen ist es halt nie besser geworden. Also jede Hundebegegnung lief immer gleich ab. Also sobald sie den Hund gesehen hat, ist sie ausgerastet.
Was ja auch also für dich purer Stress ist.
Ja, natürlich.
Weil man muss ja mit dem Hund jeden Tag rausgehen, kannst dich ja nicht verschanzen.
Mehrmals sogar, ja.
Ja,
ja, das war schon, da werden jetzt wahrscheinlich viele Hundehalter sagen, scheiße, das kenne ich.
Mhm. Ja,
also es war ein Spießrutenlauf, ja. Also ich habe meine Umwelt gescannt nonstop, habe geguckt, dass ich frühzeitig um Ecken gucken kann, dass keiner um die Ecke kommt und ich kriege es nicht früh genug mit. Wenn ich auf 30, 40 Meter jemanden mit Hund gesehen habe, bin ich umgedreht. Bloß nicht in die Konfrontation gehen, also volle Vermeidungstechniken. Und ja, das war unangenehm, wirklich.
Ja.
Also das war Stress pur, ja.
Das kenne ja sogar ich in Kleinstausmaß. Und da ging es nur darum, dass der Hund an der Leine gezogen hat.
Ja.
Aber da habe ich mir halt auch 2 bis 3 Mal überlegt, ob ich darauf jetzt gerade Lust habe, dann noch mit schreiendem Baby auf dem Arm. Und da stelle ich mir das nochmal maximal stressiger vor. Also
ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen Hund an der Leine habe, der einfach nur pöbelt. Also Leinenpöbelei ist ja sehr vielschichtig. Da gibt es ja ganz viele Gründe, warum das passiert und entsteht. Aber ich habe ja gewusst, dass sie auch beißt.
Ja.
Ne, und nicht zu knapp. Also, und natürlich wollte ich auch nicht nochmal gebissen werden.
Ja.
Sie hat natürlich ab dem Zeitpunkt, wo sie den Hund gebissen hat, war dann erstmal eine Maulkorbgewöhnung angesagt. Also der war dann ständiger Begleiter draußen.
Mhm.
Aber auch so ein Maulkorb, wenn man den von 26 Kilo vors Schienbein kriegt, das tut auch weh. Das ist auch sehr unangenehm, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Und so ergab dann eins das andere und ich habe angefangen, auch noch in andere Richtungen zu schauen und bin dann damals auf das Fernstudium an der Akademie für Tiernaturheilkunde gekommen, ATN abgekürzt, so darunter kennen es vielleicht viele besser.
Habe ich auch schon gesehen online. Ich hatte mich auch mal so ein bisschen informiert, wo man was lernen kann und so, da bin ich auch schon drüber gestolpert.
Genau, das habe ich halt damals gemacht, das war ein reines Fernstudium, Tierpsychologie oder Tierpsychologe mit Spezialisierung auf Hund und Katze.
Mhm.
Tatsächlich habe ich seinerzeit auch die Katze gleich mitgemacht, weil ich dachte, ach ja, dann auf 2 Beinen steht man besser.
Hattest du selber Katzen?
Nein.
Also
meine damalige Freundin hatte jede Menge, oder die Eltern hatten jede Menge Katzen.
Mhm.
Also ich hatte schon Berührungspunkte. Aber ich selber hatte noch nie eine Katze, nein.
Okay. Dann, warte, das schneiden wir raus, weil mir fällt gerade nicht sein.
Ja, okay. Ja, das habe ich dann 2007 habe ich das abgeschlossen in der Abschlussprüfung. Das war aber ein reines Fernstudium, also reine Theorie. ganz viel Basiswissen über Verhaltensbiologie und das ganze Entstehen von Verhalten und so weiter. Also auch viel mit anderen Tierarten, was so früher halt im Behaviorismus gemacht wurde mit Versuchen an Ratten und Affen und so weiter. Also das war alles so Bestandteil davon. Und dann war halt der Zusatz mit Hund und Katze noch dazu. 2008 bin ich dann noch über den Tierphysiotherapeuten gestolpert an einem anderen Institut. Den habe ich auch noch gemacht, das Fernstudium zum Tierphysiotherapeuten für Groß- und Kleintiere.
Ja, ich kann Nepa dann auch mal wieder wegschicken.
Mich stört ihn nicht.
Okay, gut.
Wo ich aber so richtig nie drin gearbeitet habe, tatsächlich nach Abschluss. Also das hat nie so richtig eingeschlagen irgendwie.
Also du hattest jetzt in der Theorie den Tierpsychologen und Tierphysiotherapeuten, aber nichts Praktisches wirklich damit gemacht.
Mit dem Tierphysiotherapeuten, genau. Also mit dem Tierpsychologen habe ich dann schon auch Sachen angeboten, also Trainings und solche Geschichten. Ja, war halt seinerzeit noch sehr mau, sage ich jetzt mal, die Nachfrage.
Ja.
Und ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass man mit dem theoretischen Wissen nicht sehr weit kommt. Also es gab natürlich so Anleitungen, wie man gewisse Probleme behebt. Die waren aber pauschal, ne? Also das war dann, wenn der Hund an der Tür bellt, macht man das und das und dann hört es auf.
Ja.
Und ja, so funktioniert es halt nicht. Ne? Also,
der Hund wurde einfach nicht wirklich als das komplexe Lebewesen gesehen, genau, das er ja eigentlich ist.
Ja, auch das Individuum an sich nicht. Ne? Ja. Also es gab halt pauschale Handlungsanweisungen und wenn die nicht funktioniert haben, dann stand man halt da und hat sich gefragt, warum.
Witzigerweise erinnert mich das echt, also ich finde so viele Parallelen, ich weiß ja, manche hören das nicht so gerne, aber ich finde so viele Parallelen zur Kindererziehung.
Ja.
Und es gibt ja auch so ein paar Werke, wahrscheinlich auch alle, die ich nicht gelesen habe, deswegen kann ich keine zitieren, aber die wirklich bestimmte Anweisungen haben mit, das Baby schreit, dann macht dieses und jenes, dann Baby schläft nicht durch, dann macht dieses und jenes. Und also ohne es jetzt vorher zu wissen, aber als ich dann beide hier hatte, also Nepa und Baby, ist mir ja auch richtig doll aufgefallen, wie, selbst wenn man sich gut vorbereitet und vielleicht dann so eine Art Grundlagenwissen hat, auch jetzt ich als Laien, dass man so viele Situationen plötzlich hat, wo man sich denkt, ja, warte mal, aber das irgendwie ist jetzt viel zu spezifisch und ganz anders fühlt sich das an und dann weiß ich trotzdem gar nicht, was ich machen soll oder will das vielleicht auch nicht machen, weil es sich halt nicht richtig anfühlt.
Ja. Ich will auch nochmal betonen, ich möchte das jetzt auch nicht schlecht machen. Also das war ein gutes Basiswissen, aber es reicht halt nicht.
Mhm.
So, man kann das machen, aber in dem Wissen, dass man sich darauf nicht ausruhen darf.
Ja.
Also dann wird man sehr schnell an seine Grenzen kommen. Ja, so wie ich auch damals. Genau. Dann habe ich 2009 rum, habe ich noch meine Sachverständigenstelle in NRW damals seinerzeit angetreten. Das heißt, ich bin seit 2009 gelisteter Sachverständiger für das Landeshundegesetz NRW.
Was genau macht man da?
Da darf ich den Leuten, die sich also NRW hat ja zwei Listen, wo gewisse Rassen draufstehen.
Ah, ja.
Und wo es halt gewisse Auflagen für gibt, wenn man sich die anschafft. Und zum einen muss man einen Sachkundenachweis, also der Mensch muss einen Sachkundenachweis ablegen. Das ist so ein Multiple-Choice-Test.
Mhm.
Den darf ich abnehmen und ich darf bei den Hunden quasi so eine Verhaltensprüfung durchführen, ob die gut erzogen sind, ob die irgendwelche Gefahren darstellen, ob man da noch irgendwo trainieren muss. Und wenn das alles gut ist, darf ich der Ordnungsbehörde gegenüber die Empfehlung zur Maulkorb- oder Leinenpflicht oder beiden aussprechen. Gewisse Rassen müssen ja dann erstmal, also die auf der Liste stehen, müssen per se erstmal einen Maulkorb tragen ab dem 6. Lebensmonat. Und durch diese Verhaltensprüfung kann man sich halt dann davon befreien lassen.
Mhm.
Wobei ich halt nur eine Empfehlung ausspreche und die Behörde ist die letztlich entscheidende Institution, aber in der Regel wurde sich dann der Empfehlung angeschlossen. Also
ich persönlich habe mich mit dem Thema Rasseliste noch nicht so viel beschäftigt, weil mich das persönlich nicht betrifft, habe aber schon ein bisschen drüber gelesen. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Findest du die sinnvoll oder Eher nicht.
Entstanden sind diese Listen ja als relativer Schnellschuss der damaligen Regierung, als es diesen schweren Beißvorfall in Hamburg gab. Und daraufhin sind ja dann ganz viele Rassen wirklich stigmatisiert worden und haben sofort den Stempel der Gefährlichkeit aufgedrückt gekriegt. Und die Tierheime waren ratzfatz voll auf einmal.
Oh Gott.
Weil die Hunde bestimmter Rassen ihren Haltern einfach weggenommen wurden. Wenn die dann gewisse Auflagen nicht erfüllen konnten oder wollten oder wie auch immer, sind die Hunde halt dann tatsächlich eingezogen worden. Und natürlich ist dieser Vorfall tragisch gewesen, und aber es war dieser eine Hund und leider auch diese eine Rasse. Aber jetzt darauf, auf alle Individuen einer Rasse zu schließen, ist völliger Unsinn. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe von jeglichen Rassen, die auf den Listen stehen, also jedes Bundesland hat ja seine eigenen Listen, das ist ja, das kommt ja auch noch dazu, dass das ja dann auch total unsinnig ist, weil entweder sind gewisse Rassen immer gefährlich und überall gefährlich oder nicht. Ne? Ja. Aber nicht, die sind nicht in dem einen Bundesland gefährlich und in dem anderen nicht.
Ne? Ja.
Also NRW zum Beispiel steht der Rottweiler auf der zweiten Liste und hier in Sachsen gibt es nur 3 Rassen auf einer Liste. Also das ist ja, macht keinen Sinn.
Nee.
Ne? Ja, aber das ist, wie es immer ist, die Politik war gezwungen, was zu tun und sie taten etwas ohne Fachwissen, obwohl damals Fachleute beraten haben und man hat trotzdem nicht darauf gehört und hat dann sein eigenes Ding durchgezogen und ja, das hatte dramatische Auswirkungen für viele Menschen und ihre Hunde. Ja.
Sehr spannendes Thema, wie ich gerade finde. Vielleicht können wir darüber ja nochmal ausführlicher sprechen in einer unserer Podcast-Folgen.
Ja, sehr gerne.
Cool. Ja, wie ging es dann weiter?
Dann ging es wie folgt weiter, dass ich um 2011 rum habe ich noch bei dem K9 Suchhundezentrum meinen Mentrailing-Trainer-Ausbildung gemacht. Also da ging es dann um Auslastung und Beschäftigung. Ich fand das Thema Mentrailing halt immer sehr spannend. Also Mentrailing, wer es nicht kennt, ist die Personensuche. Also dass ein Hund lernt, Menschen oder auch Tiere, aber dann heißt es halt Pet-Trailen. Anhand des Individualgeruchs sucht, also klassische Rettungshundearbeit. Und ja, genau, weiter ging es dann im Jahr 2013 mit dem Kompetenztrainer Schwieriger Hund bei Thomas Baumann. Das war so eine modulare Zusatzausbildung, wo es halt speziell um schwierige Hunde ging, also Hunde, die beißen, Hunde, die irgendwelche Ressourcengeschichten an den Tag legen, Unverträglichkeiten mit Menschen und solche Geschichten. Also alles, was so aus dem Rahmen fällt, sage ich jetzt mal, was über so ein Line ziehen oder sowas hinausgeht. Ja, darf mich seitdem halt geprüfter Kompetenztrainer schwieriger Hunde nennen. Und 2018 bis...
Also ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ja. Das sind einfach schon so viele Sachen. Der Wahnsinn. Bei wie alt bist du jetzt? Also wo sind wir in deiner Timeline gerade angelangt? Du sagst Jahreszahlen, aber du hast jetzt ungefähr so 4, 5 Sachen genannt. Wie alt bist du jetzt gerade?
Ich bin jetzt 44.
Nicht jetzt gerade, aber zu dem Zeitpunkt, wo du das abgeschlossen hast. aber danke.
Warte, ich bin...
Wissen wir das jetzt auch?
Ich bin nicht gut in Mathe. Moment.
Ach, ich muss übrigens dazu sagen, da während du jetzt gerade rechnest, ich habe natürlich auch versucht, dein Alter einzuschätzen, als wir dich kennengelernt haben.
Ja.
Wir in, mein Mann und ich. Und wir haben dich jünger eingeschätzt.
Danke, das ehrt mich sehr.
Ja, bitteschön.
Ja. Ich gehe mal zurück zu dem Zeitpunkt, wo alles angefangen hat, 2004. Da war ich 26. Dann bin ich, jetzt sind wir ja im Jahr 2013. Da war ich...
35?
35. Du bist offensichtlich besser im Kopfrechnen als ich, ja.
Nee, eigentlich nicht, aber ich musste mich gerade nicht wirklich konzentrieren auf irgendwas anderes.
Passt das? Haut das hin, 35?
Wenn es nicht stimmt, dann habe ich jetzt mit sehr großer Confidence gesagt, dass es so ist.
Genau, und ich vertraue jetzt mal auf dein Mathevermögen und bin dann somit aus dieser Nummer raus, wenn es nicht stimmen sollte.
Wenn ihr gerade zuhört und festgestellt habt, dass das alles überhaupt nicht hinhaut, dann schreibt uns gerne.
Ja. Ja, im Endeffekt ist es auch nicht so wichtig. Also, ja, jetzt kommt auch nicht mehr viel. Also, die in den Jahren 2018 bis 2021 war ich dann nochmal von einem anderen Mentrailing-Institut oder Trainingsphilosophie war ich nochmal Lizenztrainer für 2 Jahre. Danach habe ich das Mentoring dann komplett an den Haken gehängt, aus persönlichen Gründen. Und zeitgleich, auch 2018, habe ich dann noch bei Document meine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht. Im 2018 ist das erste Jahr, das nennt sich Basics, wo man halt so die Grundlagen beigebracht kriegt. Und danach schließen sich dann 2 Jahre eigentlicher Hundetrainer-Ausbildung an. Und ja, das habe ich 2020 abgeschlossen. Also ich bin jetzt geprüfter Document-Hundetrainer.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und befinde mich jetzt...
Natürlich kommt noch was.
Ja, natürlich. Befinde mich jetzt mit 44 Jahren am Ende des ersten Jahres in der Ausbildung zum Hundepsychotherapeuten, auch bei Document.
Also ich muss sagen, dein Lebenslauf ist sehr ermutigend. Also erstens, um zu zeigen, nur weil man eine Karriere einschlägt, heißt das nicht, dass man bei ihr bleiben muss, sondern man darf sich nochmal umentscheiden. Und man darf sich nicht nur einmal umentscheiden, man darf auch die ganze Zeit sich weiterbilden und weiterentwickeln. Und ich finde das sehr...
Das sollte man tun, ja.
Ja.
Das ist gut.
Und nicht nur motivierend, sondern wie ist denn das andere Wort? Inspirierend. Ich finde das sehr inspirierend.
Dankeschön. Ja. Das freut mich.
Und ich musste jetzt beim Mantrailing gerade dran denken. Ich hatte ja, bevor wir hier auf Aufnahme geklickt haben, mal so ein bisschen erzählt, was ich mit Hunden zu tun hatte. Und da sind mir so ein paar Situationen eingefallen. Aber ich musste jetzt dran denken, wie ich mich vor diesen kleinen weißen Cäsar-Hündchen, verzeih mir, dass ich die Rasse nicht weiß, weiß nicht, wie sie heißt.
West Highland Terrier.
Ach doch, ja.
Wenn schon wir mal von derselben, aber das ist ja damals die Werbeikone gewesen. Ja.
Ja, genau, auch schon mal gelesen von dieser Rasse. Ja, na genau, und den durfte ich ab und zu mal ausführen und den habe ich mit Käse gelockt. Ja, und da habe ich mich regelmäßig vor dem versteckt. Ich nenne das jetzt einfach mal Mantrailing für Anfänger, auch wenn das damit nur ganz, ganz, ganz entfernt was zu tun hat. Aber der Hund durfte mich suchen.
Ja, was eine schöne Auslastung ist für Hunde, definitiv. Ja.
Ja.
Übrigens war ein West Highland Terrier der erste Hund, der mich gebissen hat.
Tja, so kann es gehen.
Als ich seinerzeit als kleiner Steppke mit, ich glaube, es waren noch Rollschuhe. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Rollerblades. Und ich bin an dem Grundstück vorbeigefahren, bei uns im Dorf, wo ich groß geworden bin. Und dann kam dieser kleine Pfiffi hinter mir her und biss mir herzhaft in die Hacke. Das war so meine erste intensivere Begegnung mit einem Hund. Ja.
Da hattest du dann definitiv schon mehr als ich, denn ich wurde noch nie gebissen. Gott sei Dank.
Muss man auch nicht haben.
Ja, nee. Ist nicht empfehlenswert. Nee.
Also ich bin jetzt, wenn wir schon mal beim Thema sind, ich bin jetzt in meiner Hundetrainerkarriere bin ich tatsächlich Gott sei Dank auch erst 2-mal gebissen worden. Und ja, ich finde auch nicht, dass das etwas ist, wo man sich mit rühmen kann, dass man schon diverse Namen vorweisen kann und solche Geschichten. Also ich bin da recht stolz drauf. Also scheinbar habe ich doch bisher viel richtig gemacht, dass ich nur 2-mal bislang gebissen wurde.
Ja.
Und das waren auch wirklich, das war meine eigene Dummheit in beiden Fällen tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hätte es besser wissen können oder heute wüsste ich es besser.
Mhm. Ja. Kannst du eine Situation vielleicht mal ein bisschen näher beschreiben?
Na, eine Situation war, das war ein kleiner Jack Russell Terrier, das war damals in dem JVA-Projekt, wo ich auch mal mitgemischt habe. Der war hochgradig erregt an der Leine wegen anderen Hunden, hat sich fürchterlich aufgeregt und alle, die Terrier oder Jack Russell Terrier kennen, die werden jetzt wissen, was kommt. Ich wollte ihn anfassen und zur Ruhe bringen und er biss zu.
Ah ja, und er sagte, nein, ja, leg da.
In die Hand, die ihn eigentlich nur beruhigen wollte, ja. Biss er herzhaft zu. Ja, genau. Und das tut ganz schön weh, so ein Hundebiss.
Oh ja, das ich möchte es nicht unbedingt erfahren. Ich habe einmal... aus Versehen Nepas Zahn in meine Hand bekommen, aber auch, also sie hat gar nicht gebissen, sondern sie wollte nur ihr Geweihstück zurücknehmen und war nicht ganz so sanft wie normalerweise und hat einfach nicht gemerkt, dass mein Finger dazwischen ist und das hat auch schon gereicht, danke.
Ja. Ja, das reicht auch. Ja, so viel zu meiner beruflichen, also Hundetrainer beruflichen Vita.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Das kann ich auf jeden Fall, damit kann ich nicht dienen.
Das waren jetzt die Eckdaten, ne? Also das muss man noch dazu sagen. Also Seminare en masse noch, die da in dem ganzen Zeitraum mit noch besucht wurden. Angefangen damals mit Günter Bloch und Angelika Lanzerath und ach, wie sie alle heißen. Also ich habe mich breit gefächert fortgebildet. Also nicht nur auf ein oder zwei Aussagen ausgeruht, sondern wirklich hier geguckt und da geguckt. Und ja, was mir gefallen hat, da bin ich ein bisschen länger geblieben. Was mir nicht so zugesagt hat, da war ich dann einmal und nie wieder. Aber ich habe es mir trotzdem schon mal angehört.
Ja, also nicht nach dem Motto, ich möchte gerne Hundetrainer werden und mache da mal so ein 6-Monats-Online-Programm und dann gehe ich in die weite Welt.
Nein, nein, nein.
Ja.
Nein.
Solche Sachen, wenn ich das sehe, finde ich auch so ein bisschen absurd irgendwie. Also diese Vorstellung, dass man sich da so ein bisschen Theorie reinprügelt und dann mit null Erfahrung eigentlich so in die Welt hinausgeht.
Ja. Und, ja. Und die eigentliche Erfahrung kommt erst mit der Erfahrung tatsächlich. Ne? Also ja. Keine Ausbildung ist so gut wie dann hinterher die praktische Arbeit. Also die Erfahrung kommt im Laufe des Lebens, das ist halt so.
Ja.
Keiner, der eine Ausbildung abschließt, ist danach voll erfahren. Da kommt noch mehr.
Ich habe ja tatsächlich, ich habe dual studiert. War auch das einzige Studium, was ich geschafft habe. Also ich hätte das nie so machen können wie du, in der Theorie zu studieren. Ich brauchte tatsächlich immer sofort, nachdem ich was theoretisch gelernt habe, die Praxis dazu. Also das hattest du ja aber anders. Also, oder? Du hast ja in diesem Hundeverein gearbeitet, oder?
Genau.
Genau, ja. Genau, also das habe ich auf jeden Fall auch gebraucht. Und ich habe Sport studiert und hatte dann auch immer so direkt nach meinen Modulen, also die Theoriemodule hatte ich auch so Phasen, da bin ich zurück ins Fitnessstudio und dachte, ich weiß, wovon ich rede. Und dann hat die Erfahrung dann gezeigt, ah nee, doch nicht so richtig. Ich habe jetzt mal nur so eine Grundidee bekommen von der Sache und dann sind, also ich habe damals Frauen trainiert, ist jede Frau ein Individuum und so pauschal kann man das alles gar nicht sagen. Ja, und dann war es halt so, wie du das sagst. Die Erfahrung kam erst mit der Erfahrung und mit der Zeit und definitiv nicht mit dem Theoriemodul. Ja,
ja, und es ist tatsächlich so, dass man mit jedem neuen Hund immer noch wieder was dazulernt und auch natürlich mit jedem Menschen, der dahinter steht oder daneben. Ne? Also es ist ja nicht der Hund, mit dem ich ausschließlich arbeite. Also es ist eigentlich sogar der verschwindend geringe Anteil, dass ich einmal nur oder einfach nur mit einem Hund arbeite, sondern in der Regel ist es ganz viel Sprechen mit den Menschen, eben weil da halt auch ganz viel hintersteckt häufig, so wie bei mir ja damals auch mit meiner Sally. Und ja, also die Fälle, wo rein mechanisch an einem Hund gearbeitet wird, die sind häufig nicht zielführend. Da passiert nicht viel dann in der Regel und erst recht nicht, wenn der Mensch dahinter überhaupt nicht beachtet wird und ausgeblendet wird. Also wenn es nur um den Hund geht.
Würdest du sagen, Hundetraining ist auch Persönlichkeitsentwicklung? Also für den Menschen in dem Hund-Mensch-Team?
Wenn er sich entwickeln möchte, ja. Mhm. Definitiv.
Ja.
Ja. Das, also der Wille dazu ist ja immer vorausgesetzt. Also,
ja, das stimmt.
Und es tut weh. Häufig.
Ja.
Es ist schwierig. Und ja, also wir Menschen neigen ja schon dazu, dann zu sagen, ach nee, wird schwierig, ich bleib mal dann doch lieber in dem Elend, das kenne ich wenigstens, da fühle ich mich ganz wohl, auch wenn es schlimm ist.
Ja.
Aber ja, man kann da auch was gegen tun, aber das muss man halt wollen.
Ja, ja. Ich habe erst heute einen Beitrag verfasst auf meinem Instagram-Account Nepa the Dog und dann aber auch einen gelesen. Da ging es um die Komfortzone und letztendlich geht es ja genau darum, dass ja, man diese halt verlässt, wenn man sich weiterentwickeln möchte.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist aber auch, also ich finde das super. Also ich finde das total spannend, weil ich kann mir das Leben eigentlich gar nicht anders vorstellen. Also wenn ich mir überlege, wie ich mit 26 war und wie ich heute bin, es liegen Welten dazwischen. Und ich weiß auch, dass es immer weitergehen wird. Also ich bin immer noch nicht am Ende.
Ja, apropos, genau. Wie ist denn das, du bist dann fertig in, was sagtest du, 3 Jahren?
Die Psychotherapie-Ausbildung, die geht jetzt noch 3 Jahre, also insgesamt 4 Jahre. Das erste Jahr habe ich jetzt hinter mir und die geht noch 3 Jahre, genau.
Was sind denn deine Pläne für danach? Hast du schon welche? Also geht es weiter mit noch etwas anderem oder sagst du für dich, du bist irgendwann angekommen in irgendwo?
Jetzt, wo du das fragst, fällt mir gerade ein, wir haben ja noch gar nicht über mein Hauptbetätigungsfeld gesprochen, was ich ja aktuell mache.
Ja, stimmt.
Also ich bin ja tatsächlich seit 2016, bin ich ja auch selbstständig.
Auch das noch.
Ja, und habe mich mit der Hundebetreuung, also mit dem Neudeutsch Dogwalking Gassi-Service, wie auch immer man es nennen möchte.
Apropos, ich habe gesehen, Document bietet das auch an, glaube ich, seit diesem Jahr oder seit
schon länger. Schon länger. Ja, da kann man sich auch zum Dogwalker ausbilden lassen. Genau. Ja, also damit bin ich ja jetzt eigentlich, das bezahlt meine Rechnungen hauptsächlich. Und seit 2016 habe ich mich damit selbstständig gemacht. Vorher war das alles immer so nebenberuflich. Also nach meiner Zeit als Polizist, als ich gekündigt habe und hier nach Sachsen gekommen bin, habe ich ja noch 3 Jahre im Sicherheitsdienstgewerbe überbrückt und habe mir dann 2015 nebenher die Hundegruppen aufgebaut für die Betreuung. Und als das stabil genug war für mein Bestreben, habe ich dann gesagt, so jetzt wagst du den Schritt in die Selbstständigkeit und ja, das bin ich jetzt seit 2016 bis heute. Und zu deiner Frage, wo es mal hingehen soll, also momentan ist schon meine Vorstellung, irgendwann mal eine Praxis zu haben für die Hundepsychotherapie. Ja.
Ja.
Das Dogwalking tatsächlich möchte ich auch nicht auf ewig machen.
Mhm.
Das ist gut, wie es ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, aber ja, ich habe schon noch ein bisschen andere Ambitionen.
Ja, na, manche Sachen sind ja auch Phasen, also gute Phasen, aber Phasen.
Mhm. Und auch da habe ich ja, also ne, ich gehe ja teilweise mit bis zu 10 Hunden spazieren und auch da ist kein Tag wie der andere.
Das glaube ich, ja.
Ja. Jetzt haben wir ja ganz viel über mich gesprochen, Maria, und so wirklich wissen, wer du bist.
Was ich hier eigentlich mache.
Was du hier eigentlich machst, genau. Wie du hier hingekommen bist an deinen Küchentisch.
Ja, genau.
wissen die Hörer und Hörerinnen ja da draußen jetzt noch gar nicht. Magst du mal ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, total gerne. Ich hätte es aber, glaube ich, auch ganz gerne, dass du eine spezifische Frage stellst, mit der ich anfangen kann. Sonst habe ich hier so ein breites Feld vor mir und kann mich nicht so richtig entscheiden, was ich erzählen soll.
Du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Dass du dir auch einen Hund angeschafft hast, die Nepa, die Malinois-Hündin, die sich gerade ihr Ohr von mir massieren lässt nebenher. Und dann erzähl du doch jetzt mal, warum wir jetzt hier beide zusammen sitzen und einen Podcast machen.
Ja, ich würde sagen, also ich meine, die Idee kam von dir, was ich wunderbar finde, denn es war ja so, dass ich das Leinenführigkeitstraining bei dir gemacht habe und zeitgleich habe ich auch den Instagram-Account mit Nepa gehabt und habe mich so ein bisschen mehr an das Thema eingearbeitet und habe festgestellt, ach ja, Wahnsinn, da gehen ja so viele Türen auf, da entsteht ja eine ganze Welt plötzlich und ja, hatte dann mich natürlich auch ein bisschen informiert, wo könnte ich mehr lernen, vielleicht möchte ich ja selber mal ein Seminar besuchen oder so, um mich über das ein oder andere zu informieren und wir waren dann auch in Kontakt. Ich habe auch meine Übungen immer fleißig gemacht und auch geteilt, wie das so vorwärts geht bei uns. Und dann hattest du mich kontaktiert, eigentlich gar nicht, damit wir das gemeinsam machen, sondern weil du die Idee hattest, einen Podcast zu machen und jemanden gebraucht hast, der einfach als Gesprächspartner mit dir zusammen da Bock drauf hat. Ja, und da ich selber als Moderatorin gearbeitet habe, beim Handball, aber auch bei anderen Veranstaltungen, ich war quasi freiberuflich tätig, man konnte mich querbeet buchen, habe ich dann vorgeschlagen, da ich niemanden gerade kenne, könnten wir das doch auch zusammen machen. Vielleicht bringe ich ja frische Fragen mit, also das Interesse auf jeden Fall. Und reden mag ich auch. Und schwuppdiwupp sitzen wir hier.
Ja, und das kannst du auch gut.
Dankeschön.
Ja, jetzt sitzen also hier die Hundehalterin und der Hundetrainer, / auch natürlich Hundehalter, zusammen und erzählen den Menschen da draußen was über uns und über die Themen, die da noch kommen werden.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht ein etwas anderer Hunde-Podcast wird. Eintauchen in die Hundewelt, aber gar nicht so viel über so und so muss oder sollte man etwas machen, sondern mehr Hund-Mensch-Teams besprechen, Psyche des Hundes besprechen und wahrscheinlich auch des Menschen. Ich denke, das ist ja auch ausschlaggebend in der ganzen Geschichte.
Ja, das war auch als mir die Idee kam mit diesem Podcast, war das ja auch sofort für mich klar, dass ich nicht so diesen klassischen einer interviewt, der andere antwortet, Stil fahren möchte, sondern dass ich wirklich auch inspiriert von einem Podcast, den ich aktiv gerade sehr intensiv höre, ja, dass man das einfach so als freies Gespräch gestaltet, genau, und dann guckt, wohin es sich entwickelt innerhalb des Gesprächs. Also wir haben kein Drehbuch, wir haben keine Liste vor uns liegen, was wir abarbeiten müssen, sondern es ist wirklich ein freies Gespräch, was sich in die eine oder andere Richtung entwickelt.
Ja, und ich finde, solche Abzweigungen in Gedankengängen kann man auch mal nutzen. Deswegen, genau das haben wir uns auch gedacht. Also es wird schon so eine Überschrift, so ein grundsätzliches Thema geben in unseren Folgen, aber wir lassen uns auch gerne ablenken von anderen Gedanken und von anderen Überlegungen und schweifen dann da einfach mal ab.
Drehst du jetzt gerade durch hier? Ha?
Ja, da muss man auch dazu sagen, Nepa ist hier gerade so ein bisschen am Rumscharwenzeln. Also wenn man im Hintergrund komische Geräusche hört, dann entweder, weil sie hier gerade um den Tisch läuft oder weil sie mit ihrem Geweih auf der Couch sitzt und da genüsslich drauf rumkaut.
Oder weil sie nicht genug von mir gekraut wird.
Richtig. Aktuell. Generell gibt es gar kein Genug. Es ist nie genug. Weißt du, was ich mir noch überlegt habe? Das nächste Mal möchten wir ja darüber sprechen, warum man sich überhaupt einen Hund anschafft. Also was sind so die Hintergründe?
Genau.
Und genau, ich habe mir überlegt, wir könnten ja auch einfach euch mal fragen, warum habt ihr denn einen Hund zu Hause? Oder vielleicht auch mehrere.
Sehr gut.
Und dann können wir uns darüber austauschen.
Ja, das klingt richtig gut.
Schön. Dann sage ich, packen wir's.
Ja.
Tag war lang genug.
Ja, genau.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Das war's erstmal von unserer Seite. Habt einen tollen Tag oder auch Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und Nepa the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal mit einer neuen Folge Wolfsgeflüster.